Liebe Gemeinde, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. In unserer Zeit der Informationsflut helfen uns elektronische Medien, ganz schnell eine Nachricht zu versenden, eine Verabredung zu treffen oder in einem Video etwas zu erklären, was sonst vielleicht kompliziert wäre. Die Fülle der Mitteilungen und Meldungen führt aber dabei dazu, dass wir sie kaum noch sorgfältig prüfen können. Das macht uns anfällig für Oberflächlichkeit und wir übernehmen rasch etwas interessant Aufgemachtes, ohne dass wir das ausreichend hinterfragen und prüfen. Und so verkümmert unsere Fähigkeit, komplexe Zusammenhänge zu erfassen. Die aber ist wichtig. Die neutestamentlichen Texte und vor allem die Briefe des Neuen Testaments, die sind voll von komplexen Zusammenhängen. Sprachlich und inhaltlich dicht gepackt behandeln sie schwierige Fragen, Konflikte und erläutern Hintergründe. Und man braucht einen wachen Verstand, um die Gedanken auch nur ansatzweise zu erfassen. Und das gilt auch für unseren heutigen Predigttext aus dem Epheserbrief. Und dieser Text ist im griechischen Urtext, obwohl er über 14 Verse geht, eigentlich nur aus zwei Sätzen zusammengesetzt. Und auch die Übersetzungen sind in der Regel so kompliziert, dass es schwierig ist, da durchzufinden. Deshalb habe ich für den heutigen Predigttext einfach aus verschiedenen Übersetzungen die Stücke so zusammengesetzt, dass es etwas einfacher zu verstehen ist. Ich lese Epheser 1, die Verse 1 bis 14 und wir stehen dazu auf. Paulus, Apostel Christi Jesu durch den Willen Gottes, an die Heiligen, die in Ephesus an Christus Jesus glauben. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns in den Himmeln gesegnet hat mit allem geistlichen Segen durch Christus. Denn durch ihn hat er uns erwählt vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und makellos seien vor ihm in Liebe. Er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft für sich selbst durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lobpreis der Herrlichkeit seiner Gnade, die er uns in dem Geliebten erwiesen hat. In diesem haben wir die Erlösung durch sein Blut, nämlich die Vergebung unserer Übertretungen nach dem Reichtum seiner Gnade, mit der er uns überschüttet hat in aller Weisheit und Einsicht. Er hat uns ja das Geheimnis seines Willens kundgetan, nach seinem freien Ratschluss, dessen Ausführung er sich vorgenommen hatte. So wollte er die Fülle der Zeiten herbeiführen und in Christus alles zusammenfassen. Alles im Himmel und alles auf Erden, in ihm. In ihm sind wir auch zu Erben eingesetzt worden, die wir dazu vorherbestimmt sind, nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt, nach dem Ratschluss seines Willens, damit wir zum Lob seiner Herrlichkeit leben, die wir zuvor auf Christus gehofft haben. In ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, die Heilsbotschaft von eurer Rettung vernommen habt und zum Glauben gekommen seid, mit dem verheißenen Heiligen Geist versiegelt worden. Der Geist ist der erste Anteil unseres Erbes zu unserer Erlösung, dass wir sein Eigentum würden zum Lob seiner Herrlichkeit. Und nun schenk uns, Vater, einen offenen Verstand, offene Ohren und offene Herzen, dein Wort zu erfassen und es in unser Leben umzusetzen. Amen. Liebe Gemeinde, wir wollen den Text einmal sprachlich erfassen. Es gibt jetzt keine Deutschstunde, aber es ist hilfreich, einmal die Wörter durchzuzählen, wie oft welche Wörter vorkommen. Im griechischen Urtext steht 11-mal Christus, Jesus Christus, Herr oder Geliebter. 3-mal Gott oder Vater. 3-mal Geist oder Geistlich. 16-mal spricht Paulus in Personalpronomen von Gott als Vater, Sohn und Geist und 16-mal von den Gläubigen. Allein das zeigt schon, es geht hier nicht um ein theoretisches Gedankengebäude, sondern es geht um Personen und Beziehungen. Paulus schreibt von einem lebendigen Gott, der die Beziehung zu uns Menschen sucht. Und darüber wollen wir unter 4 Überschriften nachdenken. Erstens Gott als Person. Zweitens Gott als der Dreieine. Drittens Gottes Handeln an uns. Und viertens Gottes Ziel mit uns. Das erste, Gott als Person. Mit Blick auf Gott spricht Paulus unter anderem von Vater, Herr, Willen, Liebe, Vorherbestimmung und Vorsatz. All dies sind Kennzeichen einer Person. Sicher zeigen auch Tiere in gewissem Maß Zuneigung oder planvolles Verhalten. Wir sprechen zum Beispiel vom treuen Hund oder staunen, wie erfinderisch Krähen bei der Nahrungssuche sind. Die Worte des Paulus aber gehen weit darüber hinaus. Die Agape-Liebe, von der er schreibt, opfert sich selbst für den anderen in vollem Bewusstsein der Folgen. Und Wille und Vorsatz beschreiben gezieltes, Zeiten und Umstände übergreifendes Denken und Tun. Die ganze Bibel hindurch ist Gott aktiv und bewusst der Handelnde, der uns Menschen sucht und der alles im Himmel und auf Erden, wie Paulus später schreibt, umfasst und seinem Ziel entgegenführt. Und das setzt Personsein voraus. Gott ist kein unbestimmtes höheres Wesen und wir kein Produkt zufälliger Entwicklung. Wir erleiden nicht ein anonymes Schicksal in einem unbeseelten Universum, sondern wir haben es mit einem planenden und handelnden, personalen Gott zu tun, der uns liebt und der auch unser kleines Leben im Blick hat. Das zweite nun, Gott als der Dreieine. Paulus spricht von Gott als Vater, Sohn und Geist, der bereits vor Grundlegung der Welt wirkt. Schon im Schöpfungsbericht in 1. Mose 1 und 2 lesen wir von Gott und von Gottes Geist und hören, wie Gott im Gespräch und in Beziehung mit sich selbst sagt, lasst uns Menschen machen als unser Bild uns ähnlich. Das zeigt, dass dieser Gott mehr ist als nur eine Person. Und dabei aber doch nur ein Gott. Das müssen wir nicht verstehen. Es gibt viele Dinge, die wir nicht verstehen. Und wie wollten wir uns anmaßen, Gott im Tiefsten zu erfassen? Aber es zeigt, dass Gott als Schöpfer und Ursprung allen Seins schon von Anfang an im Miteinander wirkt. Im Alten Testament taucht dann die Bezeichnung Gottes als Vater zunächst mit Blick auf Gottes Beziehung zu seinem erwählten Volk Israel auf, das er mein Sohn nennt. Die Intimität aber mit der Jesus später von Gott als seinem Vater spricht und die er uns auch im Vater unser lehrt, die bleibt für Israel außergewöhnlich. Im Königspsalm 2 nennt Gott dann den besonderen Gesalbten mein Sohn. Später bezeichnet die Messias-Prophetie in Daniel Kapitel 7 diesen besonderen Gesalbten Gottes als Menschensohn, der ewig herrschen wird. Und das Judentum zur Zeit Jesu schließlich spricht von diesem besonderen Gesalbten, dem Messias, als Sohn Gottes. Daher sagt der hohe Priester Kaiaphas auch in der Gerichtsverhandlung zu Jesus: Ich beschwöre dich bei dem lebendigen Gott, dass du uns sagst, ob du der Christus bist, der Sohn Gottes. Die Beziehung zwischen Gott Vater und Jesus als Sohn ist von inniger Liebe geprägt. Das zeigen uns die Berichte der Evangelien. In Matthäus 3 spricht Gott Jesus bei der Taufe zu: Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe. Diese Begriffe geliebter, Sohn und Wohlgefallen verwendet Paulus auch in unserem Text. Im Johannesevangelium beschreibt Jesus sein Sohnsein als eine Einheit mit dem Vater, in der er auf den Vater hört, den Willen des Vaters tut und ihn so verherrlicht. Und die völlige Geborgenheit des Sohnes im Vater steht schließlich am Anfang des Leidensweges Jesu. Bei der letzten Mahlzeit Jesu mit seinen Jüngern heißt es in Johannes 13, da Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, aus dieser Welt zum Vater zu gehen und dass ihm der Vater alles in die Hände gegeben hatte und er von Gott ausgegangen war und zu Gott hinging, stand er vom Mahl auf. Und dann wäscht Jesus seinen Jüngern die Füße und geht nach Gethsemane, um den Willen des Vaters zu vollenden und sich selbst zu geben. Hier sei ein Exkurs zum biblischen Reden von Gott als Vater erlaubt. Manche sprechen heutzutage von Gott als Mutter, um vom männlichen Gottesbild wegzukommen. Das verkennt meines Erachtens einige wesentliche Dinge. Erstens, um für uns verständlich zu sein, offenbart Gott sich in menschlichen Bildern, weil nur die für uns zugänglich sind. Damit geht aber automatisch auch eine Verkürzung einher. Daher gilt es zu beachten, Gott ist nicht dieses Bild, sondern dieses Bild beschreibt einen Wesenszug Gottes, der für uns wichtig ist. Zweitens hat Gottes Vatersein nichts mit sexuellem Geschlecht oder Handeln zu tun. Das unterscheidet die biblische Rede von Gott als Vater von den Göttern der damaligen Umwelt, die sexuelle Beziehungen untereinander oder mit Menschen eingingen. Drittens ist Gott als Vater anders als viele Vaterbeispiele und Bilder der damaligen Zeit. Zumindest bei Vielehen mit Dutzenden von Kindern konnte kaum von einer innigen Vater-Kind-Beziehung gesprochen werden. Und auch in den alttestamentlichen Texten finden wir, vielleicht abgesehen von Abraham und Isaak, keine wirklich heilen Vater-Kind-Beziehungen, sondern vielfach Zerbruch. Dagegen ist Gott laut Hosea Kapitel 11 ein Vater, der sein Kind gehen lehrt, der es auf den Arm nimmt, ruft, heilt, in Liebe leitet, ihm Nahrung gibt, die Last erleichtert, das Beste will, es von Irrwegen zurückholt, dem es das Herz zerreißt, wenn das Kind selbstzerstörerische falsche Wege geht. Ein Vater, der bis zum allerletzten nicht aufgibt und von dem es heißt, dass unsere Seele in ihm still werden kann, wie ein kleines Kind bei seiner Mutter. Und ein Vater, der sein Volk nie vergisst. Ja, es gibt Menschen, die schlechte und schreckliche Erfahrungen mit ihrem Vater gemacht haben und die daher Mühe haben, einen Zugang zu Gott als Vater zu finden. Da bedarf es der Heilung. Gleiches aber gilt für Erfahrungen mit der Mutter. Der Austausch der Bilder ändert nichts. Er zeigt nur, dass wir das Wesen Gottes als Vater nicht wirklich verstanden haben. Soweit dieser Exkurs. Schließlich spricht Paulus nun hier in dem Text vom verheißenen Heiligen Geist. Gottes Geist, das haben wir vorhin gehört, ist schon bei der Schöpfung gegenwärtig. In der Vision Hesekiels in Kapitel 37 erweckt Gottes Geist sogar verstreut liegende trockene Knochen zu neuem Leben. In der Prophezeiung Joels wird er ausgegossen auf das Volk. Bei der Taufe Jesu kommt er wie eine Taube auf Jesus herab. Und er ist der von Jesus seinen Jüngern verheißene Tröster oder Beistand. Der Geist der Wahrheit, der vom Vater und vom Sohn ausgeht und der bei und in den Jüngern bleibt. Er erinnert sie und lehrt sie. Er bezeugt und verherrlicht Jesus und öffnet der Welt die Augen für Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Und er ruft Menschen in die Gemeinschaft mit Gott und will ihr Leben erneuern und verändern. So wirkt der dreieine Gott zu unserem Heil. Und damit komme ich zum dritten Punkt, Gottes Handeln an uns. Was wir von Gott erwarten, hängt oft von vorgeprägten Vorstellungen ab. Der eine sieht Gott als freundlichen Opa, der etwas senil dem Treiben der Menschen zuschaut, mal die Stirn runzelt, mal zufrieden nickt, mal drohend den Zeigefinger hebt, aber ansonsten alles durchwinkt. Für den anderen hat Gott nichts Besseres zu tun, als jede kleinste Verfehlung aufzuspüren und zu strafen. Beides ist ein Zerrbild Gottes. Paulus zeigt hier in diesen Versen, dass Gott uns zugewandt ist. Er sagt, Gott hat uns gesegnet mit allem geistlichen Segen, erwählt vor Grundlegung der Welt, erlöst durch das Blut Christi, unsere Übertretungen vergeben, uns mit Gnade überschüttet und mit dem Heiligen Geist versiegelt. So handelt Gott an uns. Mit diesen Worten deutet Paulus aber auch an, dass es zunächst nicht gut um uns steht. Das Wort Übertretungen bedeutet nämlich, dass wir nicht in dem Rahmen und auf dem Weg unterwegs sind, den Gott für uns will. Das aber ist laut Aussage der Bibel lebensgefährlich für Zeit und Ewigkeit. Denn wenn Gott, wie die Bibel sagt, die Quelle des Lebens ist, dann sind wir getrennt von dieser Quelle, früher oder später dem Tod verfallen. Und daran lässt die Bibel keinen Zweifel. Auch stellt sie unmissverständlich fest, dass wir uns nicht selbst aus dieser Gottesferne befreien und zurückkämpfen können. Darum spricht Paulus von Erlösung, Blut Christi, Vergebung und Rettung. Das griechische Wort für Erlösung beschreibt den Loskauf von Gefangenen durch Zahlung eines Lösegeldes. Was das bedeutet, können wir ahnen, wenn wir vom Gefangenenaustausch zwischen Russen und Ukrainern hören. Die Gefangenen sind jeweils völlig hilflos ihrer Situation ausgeliefert und kommen aus eigener Kraft nicht heraus. Erst ein Austausch, Mann gegen Mann, gibt ihnen die Freiheit wieder. Ähnlich, aber doch grundlegend unterschiedlich ist es bei uns und unserer Situation. Für uns gibt Jesus der Freie sich in die Gefangenschaft, damit wir loswerden können. Und nicht nur in die Gefangenschaft, sondern in den Tod. Denn Gottes Ferne führt zum Tod. Und diesen von uns bewirkten und verdienten Tod hat Gott in Jesus auf sich selbst genommen, um für unsere Schuld den Preis zu bezahlen. Und das ist mit der Rede vom Blut Christi gemeint. Wäre es billiger gegangen, hätte Gott dieses Opfer nicht gebracht. Bei der Beschreibung dieses Handelns Gottes an uns und für uns überschlägt Paulus sich nun fast. Er sagt, dass Gott uns mit Gnade überschüttet und gesegnet hat mit allem geistlichen Segen durch Christus. Gott setzt alles ein, um zu seinem Ziel zu gelangen. Er gibt uns durch Christus alles, was wir zur Gemeinschaft mit Gott und zum ewigen Leben brauchen. Wir können und brauchen dem nichts hinzuzufügen, außer unserem Ja zu ihm. Und dann macht Gott unsere Zugehörigkeit zu ihm ein für allemal fest, indem er die, die ihr Vertrauen auf Jesus setzen, mit dem verheißenen Heiligen Geist versiegelt. Das Siegel ist das Zeichen des rechtmäßigen Eigentümers und schützt vor unbefugtem Zugriff. Gott selbst drückt uns in seinem Geist sein Siegel auf und macht so unmissverständlich und unveränderlich klar, dass wir zu ihm gehören. Das vierte und letzte, Gottes Ziel mit uns. Aus der Fülle der Aussagen des Paulus greife ich nur einiges heraus, das eine besondere Beziehung zwischen Gott und uns anzeigt. Gott will, heißt es, dass wir heilig und makellos seien vor ihm. Heilig meint ausgesondert für Gott und beschreibt den Status, der uns in Jesus zugesprochen wird. Um das zu verstehen, für die Fußball-Europameisterschaft haben die Trainer Spieler berufen und ihren Kader zusammengestellt. Das ist der Status, den sie haben. Und nun heißt es bei Paulus weiter, makellos sollen wir sein. Makellos, das ist die dem Status entsprechende Lebensführung. Im Beispiel der Spieler, sie sollen hart an sich arbeiten und arbeiten lassen, um eine optimale Leistung zur Ehre ihres Landes zu bringen. Und so spricht Gott uns den Status heilig zu, mit dem Ziel, dass wir diesem Status entsprechen und makellos leben. Das ist keine Leistung, die wir selbst bringen können. Weiter sagt Paulus, Gott hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft für sich selbst. Sohnschaft greift eine Praxis der Antike auf. Damals haben reiche, kinderlose Leute, oft junge, männliche Erwachsene mit guten Charaktereigenschaften adoptiert, um einen Erben zu haben, der den Familiennamen fortführt. Und mit der Sohnschaft wurde diesen die Verantwortung, nicht nur für das Erbe, sondern für die Ehre der Familie übertragen. So, sagt Paulus, handelt Gott an uns. Er hat uns zur Sohnschaft vorherbestimmt, zu Erben eingesetzt und will, dass wir sein Eigentum würden. Das heißt, so ganz zu ihm gehören. Und das nicht wegen unserer guten, sondern trotz unserer schlechten Charaktereigenschaften. Aber dabei will er uns verwandeln, dass wir seinem Wesen entsprechen. Denn wir sind zum Bilde Gottes geschaffen. Das haben wir vorhin aus dem Schöpfungsbericht gehört. Wir sollen ihn widerspiegeln. Und darum spricht Paulus hier dreimal davon, dass wir zum Lob der Herrlichkeit Gottes leben sollen. In der Bergpredigt sagt Jesus, was das bedeutet. So soll euer Licht vor den Menschen leuchten, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Jesus selbst hat so gelebt. Er sagt im Johannesevangelium, ich suche nicht meine Ehre, ich ehre meinen Vater. Gott will, dass wir so eins werden mit ihm, dass er selbst in uns sichtbar wird und andere ihn in uns erkennen. Gottes Ziel für uns ist die Erfüllung in ewiger Gemeinschaft mit Gott. Die aber beginnt schon hier. Am Ende bleibt nur das, was Gott mit uns lebt. Gott ist Person. Gott ist Person, die Beziehung ist und schafft. Der dreieine Gott hat an uns alles getan, damit wir zu ihm in Beziehung kommen. Der Vater lädt uns ein und wartet auf uns. Der Sohn hat uns erlöst und Vergebung erwirkt. Der Heilige Geist lebt in uns und versiegelt uns. Gott selbst will uns in sein Ebenbild verwandeln, damit wir zum Lob seiner Herrlichkeit leben. Amen.